Juni 1998. Vor dem Spiel. Die Welt hatte Zähne und sie konnte damit zubeißen, wann immer sie wollte. Das entdeckte Trisha McFarland, als sie 9 Jahre alt war. Um 10 Uhr an einem Morgen Anfang Juni saß sie im Dodge Caravan ihrer Mutter auf dem Rücksitz, trug ihr blaues Trainingstrikot der Red Sox, das mit 36 Gordon auf dem Rücken, und spielte mit Mona, ihrer Puppe. Um 10.30 Uhr hatte sie sich im Wald verlaufen. Und um 11 Uhr versuchte sie, nicht in Panik zu geraten, versuchte den Gedanken, das ist schlimm, sogar sehr schlimm, nicht zuzulassen. Bemühte sich nicht daran zu denken, dass Leute, die sich im Wald verirrten, manchmal ernstlich verletzt wurden, dass sie manchmal starben. Alles nur, weil ich pinkeln musste. Dabei hatte sie gar nicht so dringend gemusst, und außerdem hätte sie Mom und Pete bitten können, einen Augenblick weiter vorn auf dem Wanderweg zu warten, während sie hinter einen Baum ging. Die beiden hatten sich wieder einmal gestritten. Gott, als ob das eine Überraschung gewesen wäre. Deshalb war sie ein kleines Stück zurückgeblieben, ohne etwas zu sagen. Deshalb hatte sie den Weg verlassen und war hinter einer Gruppe hoher Büsche getreten. Sie brauchte eine Verschnaufpause, so einfach war das. Sie hatte es satt, die beiden streiten zu hören, hatte es satt, immer fröhlich und heiter zu tun, war kurz davor, ihre Mutter anzukreischen, dann lass ihn doch gehen. Warum lässt du ihn nicht einfach, wenn er unbedingt wieder nach Malden und bei Dad leben will? Ich würde ihn selbst hinfahren, wenn ich einen Führerschein hätte, nur um wieder ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Und was dann? Was würde ihre Mutter sagen? Was für einen Ausdruck würde ihr Gesicht annehmen? Und Pete, er war älter, fast 14 und nicht dumm. Warum war er also nicht vernünftiger? Warum konnte er nicht einfach mal damit aufhören? Schluss mit dem Scheiß, hätte sie am liebsten zu ihm gesagt, in Wirklichkeit zu beiden. Macht einfach Schluss mit diesem Scheiß. Die Scheidung lag 1 Jahr zurück und ihre Mutter hatte das Sorgerecht zugesprochen bekommen. Pete hatte sich lange und erbittert gegen den Umzug aus einem Vorort von Boston in den Süden Maines gewehrt. Das lag zum Teil daran, dass er wirklich bei Dad sein wollte, wie er Mom immer wieder erzählte. Ein untrüglicher Instinkt sagte ihm wohl, dass dies der Hebel war, der sich am tiefsten ansetzen und am wirkungsvollsten gebrauchen ließ. Aber Trisha wusste, dass das nicht der einzige Grund oder gar der wichtigste war. In Wirklichkeit wollte Pete weg, weil er die Sanford Middle School hasste. In Malden hatte er alles ziemlich im Griff gehabt. Er hatte den Computerclub wie sein eigenes Privatkönigreich regiert. Er hatte Freunde gehabt, Computertrottel gewiss, aber sie hatten als Gruppe zusammengehalten und waren so vor den anderen sicher gewesen. An der Sanford Middle gab es keinen Computerclub und er hatte sich nur mit Eddie Rayburn angefreundet. Und im Januar war Eddie weggezogen, auch er ein Opfer der Scheidung seiner Eltern. Damit war Pete zum Einzelgänger geworden, auf dem jeder herumhacken konnte. Noch schlimmer war, dass sie ihn auslachten. Sie hatten ihm einen Spitznamen gegeben, den er hasste. Pete's CompuWorld. An den meisten Wochenenden, die Pete und Trisha nicht bei ihrem Vater in Malden verbrachten, machte ihre Mutter mit ihnen Ausflüge. Sie unternahm diese Ausflüge mit grimmiger Verbissenheit. Und obwohl Trisha sich von ganzem Herzen wünschte, Mom würde damit aufhören, auf diesen Ausflügen stritten die beiden immer am schlimmsten, wusste sie, dass das nicht passieren würde. Quilla Anderson, sie hatte ihren Mädchennamen wieder angenommen und man konnte wetten, dass Pete auch das hasste, stand zu ihren Überzeugungen. In Dads Haus in Malden hatte Trisha einmal mitgehört, wie ihr Vater mit seinem Dad telefoniert hatte. »Wäre Quilla am Little Big Horn dabei gewesen, hätten die Indianer verloren«, hatte er gesagt. Und obwohl Trisha es nicht mochte, wenn Dad solche Dinge über Mom sagte, es erschien ihr kindisch und auch illoyal, konnte sie nicht bestreiten, dass in diesem Urteil ein Funken Wahrheit steckte. In den vergangenen 6 Monaten, in denen das Verhältnis zwischen Mom und Pete sich ständig verschlechtert hatte, war sie mit ihnen im Automuseum in Wiscasset, im Shaker Village in Gray, im New England Plantatorium in North Windham, in Six Gun City in Randolph, New Hampshire, auf einer Kanufahrt den Saco River hinunter und beim Skifahren in Sugarloaf gewesen, wo Trisha sich den Knöchel verstaucht hatte, eine Verletzung, die später zu einem lautstarken Streit zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter geführt hatte. Oh ja, so eine Scheidung machte Spaß, richtig viel Spaß.
Manchmal, wenn es Pete irgendwo echt gefiel, hielt er für einige Zeit die Klappe. Er hatte Six Gun City als etwas für Babys bezeichnet, aber Mom hatte ihm erlaubt, den größten Teil ihres Besuchs in dem Saal mit den Videospielen zu verbringen. Und Pete war auf der Heimfahrt zwar nicht gerade glücklich, aber doch wenigstens still gewesen. Wenn Pete jedoch eines der von Mom ausgesuchten Ziele nicht mochte, am wenigsten hatte ihm bisher das Plantatorium gefallen, an diesem Tag war er auf der Rückfahrt nach Sanford besonders eklig gewesen, tat er seine Meinung freimütig kund. Augen zu und durch entsprach nicht seinem Charakter, auch nicht dem ihrer Mutter, vermutete Trisha. Sie selbst hielt das für eine ausgezeichnete Philosophie, aber natürlich behauptete jedermann gleich nach dem ersten Blick, sie sei die Tochter ihres Vaters. Das störte sie manchmal, aber meistens gefiel es ihr. Trisha war es egal, wohin sie samstags fuhren. Sie wäre mit regelmäßigen Trips zu Vergnügungsparks und Minigolfplätzen völlig zufrieden gewesen. Einfach deshalb, weil sich dort die immer schärferen Auseinandersetzungen in Grenzen hielten. Aber Mom wollte, dass ihre Ausflüge belehrend waren. Daher das Plantatorium und Shaker Village. Zu Pete's übrigen Problemen kam noch, dass er sich dagegen wehrte, samstags mit Bildung vollgestopft zu werden, weil er lieber oben in seinem Zimmer geblieben wäre und auf seinem Mac, Sanitarium oder Riven gespielt hätte. Einige Male hatte er seine Meinung, alles Mist, fasste er seine Äußerungen ziemlich gut zusammen, so freimütig geäußert, dass Mom ihn zum Auto zurückgeschickt hatte, in dem er sitzen und sich beruhigen sollte, bis sie mit Trisha zurückkam. Trisha hätte Mom am liebsten gesagt, es sei falsch, ihn wie ein Kindergartenkind zu behandeln, das eine Auszeit brauchte. Dass sie eines Tages zum Van zurückkommen und ihn leer vorfinden würden, weil Pete beschlossen hätte, per Anhalter nach Massachusetts zurückzufahren. Aber natürlich sagte sie nichts. Die Samstagsausflüge an sich waren falsch, aber das würde Mom nie akzeptieren. Nach manchen von ihnen wirkte Quilla Anderson um mindestens 5 Jahre gealtert, hatte tiefe Falten um die Mundwinkel und rieb sich mit einer Hand ständig ihre Schläfe, als habe sie Kopfschmerzen. Aber sie würde trotzdem nie damit aufhören. Das wusste Trisha genau. Wäre ihre Mutter am Little Big Horn dabei gewesen, hätten die Indianer vielleicht trotzdem gesiegt, aber ihre Verluste wären weit höher gewesen. Diese Woche führte ihr Ausflug sie zu einer Ansiedlung im Westen von Maine. Durch dieses Gebiet schlängelte sich der Appalachian Trail auf seinem Weg nach New Hampshire. Am Vorabend hatte Mom ihnen am Küchentisch sitzend Farbfotos in einer Broschüre gezeigt. Die meisten Aufnahmen zeigten glückliche Wanderer, die entweder auf Waldpfaden unterwegs waren oder an Aussichtspunkten standen und über weite, bewaldete Täler zu den vom Zahn der Zeit angenagten, aber trotzdem noch immer gewaltigen Gipfeln der mittleren White Mountains hinübersahen, eine Hand schützend über die Augen gelegt. Pete saß am Tisch, wirkte äußerst gelangweilt und weigerte sich, mehr als nur einen flüchtigen Blick auf die Broschüre zu werfen. Mom weigerte sich ihrerseits, sein demonstratives Desinteresse zur Kenntnis zu nehmen. Wie es zunehmend ihre Gewohnheit wurde, tat Trisha so, als sei sie richtig begeistert. Mittlerweile kam sie sich oft wie eine Mitspielerin in einer Gameshow im Fernsehen vor, die sich bei dem Gedanken, sie könne einen Satz Kochtöpfe für wasserloses Garen gewinnen, fast in die Hose machte. Und wie fühlte sie sich allmählich? Wie Leim, der 2 Teile eines zerbrochenen Gegenstands zusammenhielt. Schwacher Leim. Quilla klappte die Broschüre zu und drehte sich um. Auf die Rückseite war eine Karte gedruckt. Sie tippte auf eine blaue Schlangenlinie. »Das ist die Route 68«, sagte sie dabei. »Wir stellen den Wagen hier ab, auf diesem Parkplatz.« Sie tippte auf ein kleines blaues Quadrat. Dann folgte ihr Finger einer roten Schlangenlinie. »Das ist der Appalachian Trail zwischen der Route 68 und der Route 302 in North Conway, New Hampshire. Die Strecke ist nur 6 Meilen lang und als mittelschwer eingestuft.« Nun, dieser eine kleine Abschnitt in der Mitte gilt als mittelschwer bis schwierig, aber nicht so sehr, dass wir eine Kletterausrüstung oder dergleichen brauchen würden. Sie tippte auf ein weiteres blaues Quadrat. Pete hatte den Kopf auf eine Hand gestützt und sah weg. Sein Daumenballen hatte seine linken Mundwinkel zu einem hässlichen Grinsen hochgezogen. Dieses Jahr hatte er angefangen, Pickel zu bekommen, und auf seiner Stirn glänzte eine neue Ernte. Trisha liebte ihn. Aber manchmal, zum Beispiel gestern am Küchentisch, als Mom ihnen ihre Route erläutert hatte, hasste sie ihn auch. Sie hätte ihn am liebsten aufgefordert, nicht so feige zu sein. Denn darauf lief es hinaus, wenn man der Sache auf den Grund ging, wie Dad gesagt hätte. Pete wollte seinen kleinen Teenager-Schwanz zwischen die Beine nehmen und nach Malden zurückrennen, weil er ein Feigling war. Er machte sich nichts aus Mom, er machte sich nichts aus Trisha. Ihm war es sogar gleichgültig, ob das Zusammenleben mit Dad ihm auf die Dauer guttun würde. Pete machte sich etwas daraus, dass er niemanden hatte, mit dem er auf der Tribüne in der Turnhalle seinen Lunch essen konnte. Pete machte sich etwas daraus, dass er nach dem ersten Klingeln nie das Klassenzimmer betreten konnte, ohne dass jemand rief, »Hey, CompuWorld, wie geht's denn, du Warmduscher?« »Dies ist der Parkplatz, auf dem wir rauskommen«, hatte Mom gesagt, und entweder nicht gemerkt, dass Pete überhaupt nicht auf die Karte sah, oder so getan, als merke sie es nicht. »Gegen 3 Uhr kommt dort ein Van vorbei. Er bringt uns zu unserem Wagen zurück. 2 Stunden später sind wir wieder zu Hause. Und wenn wir nicht zu müde sind, fahre ich mit euch beiden noch ins Kino. Na, wie klingt das?« Pete hatte gestern Abend nichts gesagt, aber heute Morgen hatte er seit der Abfahrt aus Sanford viel zu sagen gehabt. Er hatte keine Lust auf diese blöde Wanderung. Außerdem hatte er gehört, es solle später regnen. Warum mussten sie in der Jahreszeit, in der es die meisten Insekten gab, einen ganzen Samstag lang durch die Wälder latschen? Was war, wenn Trisha an Gift-Efeu geriet, als ob ihn das gekümmert hätte? Und so weiter und so fort. Jatata, jatata, jatata. Er besaß sogar die Frechheit zu sagen, er hätte zu Hause bleiben sollen, um für die Abschlussprüfung zu lernen. Dabei hatte Pete, so viel Trisha wusste, in seinem ganzen Leben noch nie samstags gelernt. Anfangs reagierte Mom nicht darauf. Aber schließlich fing er an, ihr auf die Nerven zu gehen. Hatte er genug Zeit, schaffte er das immer. Bis sie den kleinen, ungeteerten Parkplatz an der Route 68 erreichten, waren ihre Fingerknöchel am Lenkrad weiß und sie sprach in dem abgehackten Tonfall, den Trisha nur allzu gut kannte. Mom hatte die Vorwarnstufe Gelb hinter sich gelassen und ging zur Alarmstufe Rot über. Alles in allem versprach das eine sehr lange 6-Meilen-Wanderung durch die Wälder im Westen Mainz zu werden.